Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sanok, god morgen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey San. Heute ist Muttertag, heute am 11. Mai, wo diese Folge erscheint. Aber heute ist nur Muttertag in sehr vielen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz. Aber in Schweden, da sagt man noch nicht Glad Morsdag. Das kommt erst etwas später, nämlich erst in 2 Wochen in Schweden ist der Muttertag immer am letzten Sonntag im Mai, also nicht am zweiten Sonntag im Mai wie in Deutschland, sondern eben am letzten. Da gibt es einen kleinen Unterschied, warum das so ist und alles über den Muttertag. Da verweise ich auf eine ältere Folge, denn vor einem Jahr, da habe ich etwas zum Muttertag in Schweden gemacht. Die Folge, die ist verlinkt in den Shownotes. Heute geht es nicht um den Muttertag, sondern um, ja, etwas Hässliches. Denn wir gehen nach Västerås. Västerås ist eine Stadt, eine recht große Stadt in Schweden, am nördlichen Ufer des Mälaren gelegen, also einer der größten Seen in Schweden. Und Västerås gilt vielen, neben Borlänge oder nach Borlänge, als hässlichste Stadt Schwedens. Ja, und da gehen wir heute hin. Hässlich ist die Stadt, obwohl sie doch so schön idyllisch am nördlichen Ufer des Mälaren gelegen ist. Sie hat ein altes, uriges Stadtviertel und kann auf eine lange und bedeutende Geschichte zurückblicken. Denn Västerås war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wirklich eine der absolut wichtigsten Städte in Schweden. Hier wurde unter anderem die Reformation eingeläutet. Västerås liegt in so einer kleinen Bucht am See. Man kann hier an der Uferpromenade entlang spazieren. Der See glitzert, wenn die Sonne scheint, wirklich schön in der Sonne. Sportboote fahren auf dem See und liegen zuhauf im Sportboothafen verteut. Da fragt man sich dann doch, das soll eine der hässlichsten Städte Schwedens sein? Es ist, wenn man sich in bestimmten Orten in der Stadt aufhält, schwer vorstellbar. Warum es aber eine der hässlichsten Städte in Schweden ist, oder zumindest manche es so sagen, da kommen wir dann im Lauf dieser Folge drauf zu sprechen. Hier beim Sportboothafen, da mündet ein Fluss in den See, der Svartån. Von dieser Mündung hat die Stadt auch ihren Namen, denn ursprünglich hieß sie Västra Arås. Arås, das bedeutet Flussmündung. Aus Västra Arås wurde dann im Lauf der Zeit einfach Västerås. Das hat sich so allmählich verändert. Und es gibt auch noch ein Gegenstück, das liegt weiter im Osten, Östra Arås. Und das ist der alte Name von Uppsala, das an der Mündung des Flusses Fyrisån in den Mälaren liegt. Das heißt, diese beiden Städte, die auch beide im Mittelalter unfassbar zentral und wichtig waren, die bilden so, ja, das so ein westliches und ein östliches Gegenstück zueinander. Dass Västerås im Mittelalter so wichtig war, das sieht man, wenn man entlang des Flusses vom See weggeht. Da kommt man bald ans Schloss, das damals im Mittelalter noch kein Schloss war, sondern eine Burg und zwar eine der wichtigsten im schwedischen Mittelalter. Hier saß ein königlicher Vogt und der konnte von hier die ganzen Transporte aus der Bergbauregion Bergslagen, die hier in Västerås größtenteils verschifft wurden, bestens im Blick behalten. Da war Örebro wichtig und dann eben auch Västerås. Hier kamen die ganzen Transporte an, hier wurden Zölle gezahlt, hier hatte man das eben alles ja, unter Kontrolle, im Blick. Und dadurch entsteht natürlich auch Macht. Geht man noch etwas länger am Fluss entlang, sieht man bald zur Rechten den Dom. Bereits seit dem 12. Jahrhundert war Västerås Bischofssitz. Aber schon viel früher hatte der Ort Bedeutung. Daraufhin verweist Anundshög im Osten der Stadt. Anundshög, das ist ein monumentales Gräberfeld mit Schwedens größtem Grabhügel, der heißt auch Anundshög, ist ungefähr 8 Meter hoch und 60 Meter im Durchmesser. Also wirklich ein Riesending, ein sehr imposanter Grabhügel. Und das Spannende hier bei Anundshög ist, dass da nicht nur ein großer monumentaler Grabhügel zu sehen ist, sondern es gibt noch weitere Grabhügel und es gibt vor allem auch Stein- und Schiffssetzungen und einen Runenstein. Und alle sind so zwischen der Bronzezeit und der Wikingerzeit entstanden oder angelegt worden. Also Westeros war auch schon in dieser Zeit, also in der Wikingerzeit und auch schon davor, ein zentraler Ort. Arnons Hög, das ist natürlich auch Teil eines Buches, das ich hier jetzt noch kurz vorstellen möchte. Eines Buches, in dem es um diese mythischen Orte der Bronzezeit, der Eisenzeit in Nordeuropa geht. Nämlich das Buch von Thomas Lückewert, Totenschiff und Schlangensaal. Eine Reise zu den Kultstätten der Bronze- und Eisenzeit Nordeuropas. Und ich möchte mich hier ganz herzlich bei Thomas Lückewert bedanken, denn er hat ein Exemplar zur Verfügung gestellt, das ich auch verlosen kann. Und ja, ich möchte dieses Buch ganz kurz vorstellen, weil es eben auch in diese Reihe zur schwedischen Geschichte, und wir kümmern uns ja hier in dieser Folge auch um die schwedische Geschichte, die ihm in der Westeros so einige Kulminationspunkte hatte. Und da passt es eben ganz gut hinein und deswegen möchte ich dieses Buch hier an dieser Stelle auch kurz vorstellen. Ich habe ja auch schon einige Folgen gemacht zu dieser frühen Zeit in Schweden, zur Bronzezeit, zur Wendelzeit. Das ist diese Phase, im restlichen Europa ist es das frühe Mittelalter, in Schweden ist es eben zunächst mal die Wendelzeit, dann später die Wikingerzeit. Und da habe ich auch schon einige Folgen gemacht und da entstanden eben viele Schiffssetzungen, Grabhügel, Runensteine, das entstand alles in dieser Zeit. Und dann gibt es nicht nur in Schweden viel zu sehen, auch in Dänemark, in Norddeutschland, in Norwegen und natürlich auch in Island. Dieses Buch von Thomas Lückewert ist ein schweres Buch im ganz wörtlichen Sinne. Es ist ein wirklich großes, schweres Buch. Es ist eine Mischung aus Bildband und sehr informativem Buch über eben diese Zeit. Schon auf dem Titel sieht man eine Schiffssetzung im Sonnenuntergang und so geht es durch das ganze Buch hindurch. Er geht von Land zu Land, er beginnt in Norddeutschland. Er schaut sich hier verschiedene Gräberfelder an, aber auch Städte wie zum Beispiel Heiterbu, hier die Runensteine. Geht dann über Dänemark, wo wirklich viel vorkommt, bis nach Schweden. Und in Schweden, da widmet er sich eigentlich wirklich allen wichtigen zentralen Gräberfeldern, Schiffssetzungen, Runensteinen, allen diesen mythologischen Orten. Da geht es los von den Königshügeln bei Gamla Uppsala. Er schaut sich verschiedene Orte auf Gotland an. Natürlich kommt auch die Schiffssetzung in Alastena vor, also ganz im Süden in Skåne, die ja vielleicht die berühmteste in Schweden ist oder zumindest unter Touristen die berühmteste ist. Und neben vielen, vielen anderen Orten auch geht er natürlich auch zum Königshügel in Arnons Hög bei Westeros. Auch das wird beschrieben. Ich blätter mal kurz rein, was er dazu schreibt, zu diesem Hügel bei Westeros, Arnons Hög. Der Arnons Hög ist mit 60 Metern der größte schwedische Grabhügel. Aber nicht allein die Größe zeichnet diesen Kultplatz aus, der einer der beeindruckendsten Stätten der Bronze- und Eisenzeit Skandinaviens ist. Denn unmittelbar vor dem Grabhügel finden wir zwei gewaltige Schiffssetzungen, die exakt auf den Hügel zusteuern und aus dessen Perspektive eine Acht bilden. Auf der anderen Seite des Grabhügels finden wir einen Runenstein. Hinzu kommen Steinreihen, weitere kleinere Schiffssetzungen und etliche kleinere Grabhügel. Arnons Hög mutet an wie ein Best-of der wikingerzeitlichen Monumente und lädt ein, viel Zeit dort zu verbringen, die man sowohl bei der Betrachtung der Monumente als auch bei der Lektüre der reichlich vorhandenen Infotafeln verbringen kann. Ja, da, so geht es los. Er schreibt natürlich dann noch mehr. Es gibt auch einige Bilder, große, schöne Bilder. Und das, finde ich, macht dieses Buch so besonders, dass es tolle Bilder gibt und dass alle Orte vorgestellt werden. Und es gibt immer wieder auch zwischendrin so allgemeine Kapitel, wo eben zum Beispiel erklärt wird, welche Kunststile gibt es zum Beispiel während der Wikingerzeit? Was sind eigentlich Schiffssetzungen? Welche Bedeutung haben die eigentlich auch kulturell für die Menschen damals gehabt? Und sowas wird erklärt und das wird sehr anschaulich, auch ich finde in einer sehr angenehmen, so einer populärwissenschaftlichen Sprache vielleicht, populärwissenschaftlich hier jetzt im ganz positiven Sinne, dass sie durchaus wissenschaftlich ist, aber eben einfach gehalten, so dass sie wirklich gut verständlich ist und das ist, finde ich, sehr, sehr angenehm zu lesen. Das ist ein Buch, das natürlich so ein bisschen nerdig daherkommt. Es gibt bestimmt viele Menschen, die da sagen, ja gut, okay, ein Buch über die Kultstätten der Bronze- und Eisenzeit Nordeuropas, das interessiert mich jetzt weniger, aber ich weiß auch, es gibt eben so viele da draußen, das kriege ich auch in den vielen Mails auch mit, die sehr wohl sehr, sehr spezielle Interessen haben. Und da ist dieses Buch dann wirklich für diese Menschen eine Fundgrube, ein richtiger Schatz. Wer also da tiefer einsteigen möchte, wer vielleicht auch in Schweden oder auch in Dänemark oder woanders solche Kultstätten aufsuchen möchte und da so ein bisschen eine Reise planen möchte, vielleicht auch welche sind besonders lohnenswert, wo kann man besonders gut hingehen, wo erfährt man besonders viel über die Zeit, der ist mit diesem Buch auf jeden Fall richtig. Das Buch, das in der Edition Roter Drache erschienen ist, 2023, ist ein Hardcover-Buch und es kostet im Handel 40 Euro. Das ist natürlich durchaus nicht ganz billig, aber es ist eben auch ein sehr wertiges Buch. Also der Preis ist durchaus gerechtfertigt. Ja, und ein Exemplar von diesem Buch kannst du gewinnen. Und dazu schreib einfach an elchkuss@elchkuss.de und sage, was dich eigentlich interessiert an dieser Zeit, an der Bronze- und Eisenzeit in Nordeuropa oder in Schweden im Speziellen. Was findest du daran spannend? Warum willst du dieses Buch haben? Gibt es vielleicht einen bestimmten Ort, der dich besonders interessiert? Schreib einfach und dann bist du schon im Lostopf dabei. Die Verlosung läuft bis zum 24. Mai. Das ist der Samstag, also jetzt in ungefähr 2 Wochen. Bis zum 24. Mai kannst du teilnehmen und dann wird eben ausgelost. Und am 25. wird der oder die Gewinnerin bekannt gegeben. Ich sage schon mal Lückertil und nochmal tüßen Tag an Thomas Lückewert für die Bereitstellung eines Exemplares, das verlost werden darf und kann. Das finde ich wirklich toll. Also, Thomas Lückewert, Totenschiff und Schlangensaal, eine Reise zu den Kultstätten der Bronze- und Eisenzeit Nordeuropas, erschienen 2023 in der Edition Roter Drache. Ja, und damit zurück nach Västerås oder zum Anundshög. Da sieht man eben schon an diesem Anundshög, dass der Ort Västerås oder die Umgebung von Västerås eben schon sehr, sehr, sehr früh große Bedeutung hatte. Aber die wichtigste Phase, die erlebte Västerås in der Zeit Gustav Vasas. In den Befreiungskriegen unter Sten Sture dem Älteren und Gustav Vasa war die Stadt immer wieder sehr heftig umkämpft, weil sie eben so eine Schlüsselstelle war. Also da war ein königlicher Vogt, der hier saß, da gab es einen Bischof und es war eben diese Zugangsstadt zu den Reichtümern von Bergslagen. Und dadurch war die Stadt zum einen selber reich, aber eben auch so eine Schlüsselstelle. Nach der Thronbesteigung von Gustav Vasa war die Stadt Schauplatz wichtiger Reichstage. Einer sticht dabei besonders heraus und das ist der Reichstag von 1527. Und viele sagen, dass bei diesem Reichstag die Reformation durchgeführt worden ist. Das ist aber nicht ganz richtig. Die Reformation wurde bei diesem Riksdag oder Reichstag eben eingeläutet, begonnen, aber sie war ein sehr, sehr langer Prozess in Schweden, der erst so um 1600 dann ein Ende gefunden hat. Aber eben eingeläutet wurde die Reformation in Västerås. Und damit hat Västerås natürlich für die gesamte schwedische Geschichte eine große, große Bedeutung. Dass die Reformation in Schweden aber nicht auf einen Schlag durchgeführt wurde, das hätte ja Gustav Vasa auch machen können. Er hätte ja sagen können, ab jetzt ist hier alles anders. Aber das war eben nicht der Fall. Und das hat auch ganz stark mit eben König Gustav I. oder eben Gustav Vasa zu tun. Der war doch viel stärker Machtmensch und weniger ein religiöser Mensch. Daher hatten auch so theologische Aspekte der Reformation für ihn zunächst keine allzu große Bedeutung. Viel, viel wichtiger waren für ihn kirchenrechtliche und kirchenorganisatorische Facetten der Reformation. Denn die bedeuteten viel Macht für den Landesfürsten als obersten Kirchenherr. Das ist ja das Entscheidende eigentlich der reformatorisch-lutherischen Kirche, dass der Landesherr, der oberste Kirchenherr wird und eben nicht mehr der Papst. Und damit ist natürlich unfassbar viel Macht verbunden. Und auch Geld. Denn somit hat auch Gustav Vasa Zugriff auf viele Ländereien und Kirchensilber für ein zum damaligen Zeit verschuldetes Reich. Und deswegen kam ihm die Reformation gerade recht. Gustav Vasa ist seit 1523 schwedischer König, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, nachdem er da erfolgreich den dänischen König Christian II. Vom Thron gestoßen und die Kalmarer Union in die Geschichtsbücher verbannt hat. Gustavs Herrschaft ist aber zu Beginn alles andere als gefestigt. Die Großen des Reiches, die halten erstmal still, halten auch zu ihm, aber er weiß, das kann sich jederzeit ändern. Das war unter Christian II. Schon so, diesen Nationalismus, den gibt es da noch nicht so richtig. Die Adligen, die entscheiden viel stärker danach, von wem haben sie jetzt Vorteile vielleicht, welcher König ist für uns der Beste, für uns ganz persönlich. Und jetzt halten sie noch zu Gustav, aber das kann sich ändern und das weiß Gustav auch. Und der Adel, er besitzt auch mehr Ländereien als die Krone, etwa 4-mal so viel. Die Krone hat relativ wenig Land. Auch die Kirche besitzt wiederum ungefähr gleich viel wie der Adel. Das heißt, Adel und Kirche sind allein vom Landbesitz her viel, viel, viel mächtiger als die Krone. Und die Kirche, die ist ja nicht nur mächtiger, sie ist auch viel reicher als die Krone. Und besonders jetzt nach dem Befreiungskrieg, da wo der Staatshaushalt sehr kräftig gebeutelt ist, da ist das sehr, sehr interessant. Gustav Vasa hat ja während des Befreiungskriegs Lübeck zu Hilfe geholt. Lübeck war gerne bereit, mit den Hanseschiffen die dänische Macht zur See zu brechen und somit Gustav Vasa und Schweden zur Hilfe zu kommen. Das haben sie gerne gemacht, aber sie haben es sich auch sehr teuer bezahlen lassen. Und diese Schulden, die lasten nun ganz, ganz massiv auf Schweden und das belastet natürlich auch die Herrschaft von Gustav Vasa. Und er weiß, er muss irgendwie diese Schulden wegbekommen, weil die könnten ihn in seiner noch nicht gefestigten Macht dann irgendwann sehr teuer zu stehen kommen. Also wäre es dann nicht irgendwie reizvoll, an die Gelder der Kirche heranzukommen? Es ist auch davor schon durchaus üblich gewesen, dass sich der König Geld von der Kirche geliehen hat. Das Problem beim Leihen ist ja immer, das muss man später zurückzahlen. Mit Zins, mit Zinseszins. Wie wäre es da, wenn die Krone das Geld sich einfach nehmen könnte und dann eben nicht mehr zurückzahlen muss? Klingt reizvoll. Und da kommen eben die reformatorischen Ideen eines Martin Luther gerade recht. Martin Luther hatte erst wenige Jahre zuvor seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Stadtkirche genagelt. Das war, von der Thronbesteigung Gustav Vasas zurückgerechnet, erst 6 Jahre her. Das heißt, es ist genau die gleiche Zeit. Und das bemerkt Gustav Vasa mit Interesse. Ob er dann die Reformation wirklich nur einläutete aus reinen machtstrategischen und finanziellen, ökonomischen Gründen oder vielleicht nicht doch auch aus irgendwelchen theologischen Gründen, das können wir heute nicht mehr so ganz genau nachvollziehen. Es gibt jedenfalls keinen starken Hinweis darauf, dass der schwedische König ein besonders religiöser Eiferer gewesen ist. Also es liegt schon sehr nahe, dass für ihn machtstrategische, kirchenrechtliche, kirchenorganisatorische, ökonomische Gründe die entscheidenden waren. Aber da gibt es ja auch Personen in seiner Umgebung, die sehr, sehr gläubig sind und die auch aus theologischer Sicht die Reformation vorantreiben. Zu nennen sind hier vor allen Dingen die Brüder Uluf und Lars Pettersson aus Örebro. Besser bekannt sind sie unter ihren Namen im kirchlichen Latein Olaus und Laurentius Petri. Das klingt auch schon gleich etwas mehr nach kirchlichem Würdenträger. Olaus Petri, der hat studiert von 1516 bis 1518 in Wittenberg, also genau in der Zeit des Thesenanschlages. Er hat hier Luther kennengelernt und Luther hat einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen. 1520 kommt er zurück nach Schweden und wird Diakon in Strängnäs, auch am Mälaren gelegen. Und hier macht er die Bekanntschaft mit Laurentius André. Der wird auch ein eifriger Reformator werden. Olaus Petri übersetzt hier einige Luthertexte und er verbreitet vor allem die reformatorischen Ideen. Laurentius André, eigentlich sein Vorgesetzter, hört ihm immer wieder zu und er wird selber angesteckt von diesen Ideen. Gustav Vasa lernt Olaus Petri über Laurentius André dann kennen. Er ernennt ihn 1524 zum Sekretär, später auch zum Kanzler. Also er macht dann auch eben politisch Karriere. Und auch in dieser Eigenschaft als Sekretär bei Gustav Vasa tritt er auch vollkommen öffentlich für die lutherische Lehre ein. Also er hat da keine Scheu, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er schimpft gegen den Papst und er heiratet vollkommen in alle Öffentlichkeit. Da steht er voll dazu, seine geliebte Frau, die Christina, und das als Diakon, was er eigentlich so nicht tun sollte. Olaus Petri und Laurentius André, die sind auch die beiden entscheidenden Personen hinter der Übersetzung des Neuen Testaments ins Schwedische, das 1526 herauskommt. Und das hat ähnliche Bedeutung für Schweden wie auch die Bibelübersetzung eines Martin Luther für Deutschland. Denn durch die Übersetzung der Bibel oder erstmal des Neuen Testaments, später dann auch der ganzen Bibel, aber erstmal des Neuen Testaments ist die Bibel für alle irgendwie zugänglich, greifbar. Sie wird gedruckt und in vielen Haushalten steht nun eine Bibel, die jeder lesen und verstehen kann. Und damit ist ja das Entscheidende der lutherischen Lehre, dass das Wort das Entscheidende ist. Was steht eigentlich in der Bibel? Und nicht, wie wird die Bibel von irgendwelchen Päpsten oder Bischöfen oder sonst irgendwie ausgelegt, sondern was steht da eigentlich wirklich Wort für Wort? Das ist so einer der ganz entscheidenden Aspekte. Und das passiert eben auch in Schweden. Und das andere ist die sprachliche Komponente. Hierdurch wird eine Sprache quasi verschriftlicht und die hat natürlich dann auch ganz große Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Schriftsprache in Schweden. Das ist in Deutschland so und in Schweden ist es genau gleich. Ja, neben Olaus Petri und Laurentius Andre ist die dritte wichtige Figur der ältere Bruder von Olaus Petri. Der heißt auch Laurentius und auch der hat in Wittenberg studiert. Auch er hat hier Luther kennengelernt. Er lässt sich später in Schweden zum Priester weihen, wird Professor in Uppsala und 1531 zum Erzbischof gewählt. Und hier gibt es den ersten großen Affront gegen den Papst, denn er wird zum Erzbischof gewählt ohne päpstliche Zustimmung, aber mit Zustimmung des Königs Gustav Vasa. Und da merkt man schon, okay, 1531, da muss schon einiges passiert sein in der Zwischenzeit. Unter Laurentius Petri wird auch die gesamte Bibel ins Schwedisch übersetzt und die wird dann 1541 herausgegeben. Aus theologischer Sicht sind also die zwei Brüder Petri und Laurentius Andre, das sind so die entscheidenden Treiber der Reformation in Schweden. Und die wird eben 1527 eingeläutet und zwar auf dem Reichstag in Västerås. Der konkrete Anlass für diesen Reichstag, der ist höchst weltlich. Denn es gibt Aufstände gegen den König in Dalarna. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Dalarna war immer so ein bisschen widerspenstige Region, sehr freiheitsliebend. Von hier ging auch der Befreiungskrieg des Gustav Vasa aus. Aber jetzt, wo Gustav Vasa an der Herrschaft ist und immer mehr Steuern verlangt, weil eben die Staatskasse so knapp ist oder so leer ist, ja, gibt es eben auch Aufstände gegen ihn in Dalarna. Und um diesen Aufständen Herr zu werden, braucht es Geld für eben Truppen, die den Aufstand niederschlagen können. Geld, das die Krone aber nicht hat, der Adel nicht geben will. Ja, wer bleibt dann? Die Kirche. Die hat doch Geld. Und die wird hier jetzt geschrüpft, die Kirche, im wahrsten Sinn des Wortes. Man sieht ja also dann auch ganz gut, wie eben so tagesaktuelle Politik mit grundsätzlichen juristischen, ökonomischen oder theologischen Entscheidungen vermischt werden. Das wird nicht so klar getrennt, sondern es geht so Hand in Hand. Um eben an das Geld der Kirche heranzukommen und es auch nicht wieder zurückzahlen zu müssen, muss eben die Kirchenorganisation verändert werden. Und da kommen eben diese reformatorischen Ideen gerade recht. Und so wird auf dem Reichstag zu Västerås Folgendes beschlossen. Der sogenannte Västerås-Recess. Recess meint ein Reichstagbeschluss. Hier wird beschlossen, das sind schon radikale Veränderungen. Die Schlösser und Burgen der Bischöfe fallen der Krone zu. Das heißt, die Bischöfe dürfen keine eigenen Schlösser und Burgen mehr besitzen. Die Bischöfe sind nicht länger Teil des Reichsrates, werden also auch politisch klein gemacht. Die Klöster werden der Krone untergeordnet und die Kirche und die Klöster dürfen nur noch die Ländereien und Betriebe behalten, die sie so für den täglichen Unterhalt benötigen. Also all das, was so wirklich zwingend notwendig ist, das dürfen sie behalten. Alles andere fällt der Krone zu. Und die Adligen kriegen auch ein bisschen was ab, denn haben sie Ländereien an Klöster nach 1454 gespendet, dann bekommen sie diese wieder zurück. Ja, man braucht nicht viel Fantasie, um zu beurteilen, was das alles für die Kirche bedeutet. Sie ist zwar nicht verboten, das nicht, aber als Machtfaktor fällt sie von einem Tag auf den anderen nahezu komplett aus. Oder um vielleicht ein anderes Bild zu bedienen, sie wurde nicht erwürgt, also getötet, aber so stranguliert, dass sie gerade noch so atmen kann. Aber viel mehr kann sie auch nicht mehr. Tausende Höfe, die ja alle Abgaben an die Kirche geleistet haben, die verliert die Kirche. von einem Tag auf den anderen. Sie gehen in den Besitz des Staates über, haben davor nur 3,5% aller Höfe in Schweden der Krone gehört, sind es nun plötzlich 17%. Also das ist ein gewaltiger Anstieg. Die Krone, die bereichert sich hier richtig. Etwa 6,5 Tonnen Silber zieht die Krone aus den Kirchen und Klöstern ein. 6,5 Tonnen Silber. Das sind Münzen darunter, aber auch Kirchensilber, das dann eben eingeschmolzen wird. Zum Vergleich, die Silbergrube in Sala, so die, der wichtigste Ort, wo Silber gefördert wird in Schweden oder gefördert wurde in Schweden, diese Silbergrube in Sala, die förderte in dieser Zeit 3 bis 4 Tonnen Silber pro Jahr zutage. Das heißt, 6,5 Tonnen, das sind ungefähr 2 Jahre Ertrag aus der Silbergrube in Sala. Das ist richtig, richtig viel. Ja, man könnte deswegen auch sagen, das, was auf dem Reichstag in Västerås beschlossen wird, ist nichts anderes als ein gigantischer Raubzug an der Kirche, bei dem sich zum Teil der Adel bereichert, vor allem aber die Krone. Und auch Gustav Vasa ganz persönlich. So gehen beispielsweise 3000 Höfe, die von der Kirche enteignet werden, in seinen persönlichen Besitz über. Also er selber wird auch sehr reich damit und damit auch natürlich deutlich mächtiger. Und interessant dabei, so theologische Aspekte werden in Västerås eigentlich gar nicht diskutiert und beschlossen. Es geht wirklich einzig und allein um kirchenorganisatorische und ökonomische Aspekte. Und das ist dann schon ein sehr deutliches Zeichen, wo bei Gustav Vasa die Prioritäten bei der Reformation liegen. Und die sind eben nicht theologischer Natur. Die Menschen können auch weiterhin den Gottesdienst feiern, wie sie es bisher getan haben. Sie können ihre Heiligen anbeten, sie können auf Pilgerfahrt gehen. Also das können sie alles weitermachen nach diesem Reichstag in Västerås. Daher ist es auch völlig falsch zu sagen, eben in Västerås sei 1527 die Reformation durchgeführt worden. Nein, sie hat hier begonnen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das ist gar keine Frage, aber eben nur ein erster Schritt. Und es wird noch lange dauern, bis der Katholizismus endgültig vertrieben und Schweden ein wirklich protestantisches Land ist. Erst um 1600 ist dieser Prozess abgeschlossen. Im Laufe der nächsten Jahre, da kommen eben wichtige weitere Schritte, zum Beispiel 1536, da wird die katholische Messe durch eine schwedische ersetzt und die Sprache im Gottesdienst, die wird schwedisch sein. Hier wird jetzt auch das kanonische Recht, also das Kirchenrecht, abgeschafft. Und das ist dann so der endgültige Bruch mit dem Papst. Der hat eben nun nichts mehr in Schweden oder in der schwedischen Kirche zu sagen. Und deswegen kann man auch sagen, dass das Jahr 1536 der Startschuss für die schwedische protestantische Kirche ist. Weil hier dann auch wirklich kirchenrechtlich der Bruch mit Rom gewagt wird. Ja, und dann geht es so Schritt für Schritt weiter. In den 1540er Jahren, da werden dann so die heiligen Verehrungen, die Pilgerfahrten verboten. Nach und nach schließen die letzten Klöster, werden von der Krone komplett eingezogen. Nur unter der Herrschaft von Johann III., das ist ein Sohn von Gustav Vasa und dessen Sohn Sigismund, da scheint es nochmal so, als könne der Katholizismus wiederkehren. Aber das ist dann nur ein sehr kurzes Intermezzo. 1593 nimmt man das Augsburger Bekenntnis an. Spätestens da ist die schwedische Kirche eine wirklich ganz klar lutherisch-protestantische. Und jetzt werden auch Anhänger von anderen christlichen Lehren, also die Katholiken, aber auch andere protestantische oder reformatorische Anhänger, zum Beispiel Calvinisten oder Zwinglianer, die werden nun immer härter bekämpft, müssen das Land verlassen, werden vertrieben. Im Jahr 1600 wird auch Sigismund, der letzte schwedische König, der sich so dem Katholizismus zugehörig gefühlt hat, besiegt und damit 1600 ist die Reformation endgültig abgeschlossen. Und das alles hat eben begonnen in Västerås. Also eine Stadt mit deswegen reicher, wichtiger Vergangenheit, eine bedeutende Stadt, hier im Mittelalter in der frühen Neuzeit. Ja, und jetzt wird diese Stadt von Architektur Upproret, das ist so eine Architekturvereinigung, nach Borlänge zur hässlichsten Stadt Schwedens gewählt. 2020 war das. Wie kann das sein? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, die wunderschöne Lage am Mälaren, dazu historische Gebäude wie das Schloss und der Dom, hinter dem Dom das Viertel Kyrkbacken, da kann man über kopfsteinbepflasterte Gässchen zwischen alten, zum Teil wirklich mehrere hundert Jahre alten Häusern promenieren. Das ist richtig schön idyllisch hier in diesem Viertel in Kyrkbacken. Das ist alles andere als hässlich, das ist sogar sehr sehenswert. Architektur Upproret honoriert dies auch. Die schreiben auch in ihrer Begründung, dass Västerås sehr wohl Ecken mit viel Charme hat. Die Vereinigung geht aber in ihrer Beurteilung rein architektonisch vor. Und da wurde in Westeros in den 1950er Jahren wirklich viel verbrochen. Denn nahezu die gesamte historische und bis dahin sehr charmante Innenstadt, die wurde abgerissen, die alten Holzhäuser durch Betonquader ersetzt. Das ist ein Schicksal, das Westeros mit vielen Städten in Schweden teilt. Schwedische Städte sind teilweise deswegen sehr hässlich, weil man damals gedacht hat, in den 1950er, 1960er Jahren, dieses Alte muss irgendwie raus, man muss funktional sein. Alles sollte funktional sein. Deswegen wurde der alte Holzbestand rausgerissen, damit oft sehr, sehr schöne Städte so entkernt und es wurden so Einheitsbetonquader hingesetzt, die wirklich nicht schön sind. Heute weiß man das auch, dass das so architektonisch vielleicht eine Todsünde war. Ja, aber jetzt hat man eben das Problem. Und die Städte, die ihren alten historischen Stadtkern bewahren konnten, Sigtuna, Ju, Nura, Eksjö beispielsweise, die werden von den Touristen überlaufen. Da kommen ganz viele Touristen hin und man weiß, okay, die sind vielleicht einfach schöner als diese funktional modernen Städte wie Westeros. Ja, und wenn du heute durch Westeros bummelst, dann bedeutet das, dass du in so Einheitsgeschäften bummeln kannst, die es in jeder anderen schwedischen Stadt auch gibt. Und die sind in Einheitsgebäuden untergebracht. Und das ist wirklich, ja, man kann natürlich einkaufen, man kriegt seine Dinge, aber es ist eben nicht schön, das hat keinen Charme, das ist einfach weg. Ja, und deswegen ist es natürlich auch nicht so ein Vergnügen wie in einer Stadt, die vielleicht ihren historischen Kern bewahren konnte. Und den Abschuss, den bildet das wirklich unfassbar große und unfassbar hässliche Gebäude, das so zwischen Stora Gatan und Munkgatan steht. Das sieht so ein bisschen aus wie ein völlig missratenes Raumschiff, und zwar nach der Kollision mit einem Meteoriten. Es ist wirklich, also unglaublich hässlich. Man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Und deswegen, ja, es gibt eindeutig schönere Städte als Westeros. Aber dennoch lohnt sich ein Besuch. Und dafür möchte ich auch wirklich werben. Es lohnt ein Besuch in Westeros, auch wenn die Innenstadt hässlich ist. Daran, ja, da muss man nicht diskutieren, da führt kein Weg dran vorbei. Die Innenstadt ist hässlich, dennoch aber ist Westeros ein lohnenswertes Ziel. Denn die Stadt hat eben auch einiges zu bieten. Da ist das Schloss, da ist der Dom, das war eigentlich dieses alte Viertel Kyrkbakken, eben direkt beim Dom. Da ist das Gräberfeld Anons Hög, von dem habe ich ja auch eben eingangs gesprochen, mit diesem Grabhügel, mit den Schiffssetzungen. Es gibt aber auch so Dinge, wo man eben auch sehr aktiv werden kann. Zum Beispiel im Abenteuerbad Kugpunkten. Da kann man wirklich viel Spaß drinnen haben. Und wer lieber draußen aktiv ist, der kann zum Björnegården gehen. Björnegården liegt auf einer kleinen Insel etwas südlich der Stadt. Da kann man entweder hinspazieren oder mit dem Fahrrad hinfahren. Man kann auch mit dem Auto dorthin fahren. Über eine kleine Brücke erreicht man die Insel problemlos. Und hier im Björnegården, da kann man Kajaks ausleihen, kann man Mountainbiken, man kann hier SUP fahren, man kann im Kletterpark rumkraxeln oder einfach ganz entspannt einen Kaffee trinken. Das ist hier alles möglich. Es gibt sie also, die schönen Ecken in Westeros, die Ecken, wo man eben nicht nur Kultur und Geschichte, sondern auch einfach einen schwedischen Sommer genießen kann. Also, eine ganz spannende Stadt, Westeros, weil sie eben so eine reiche Geschichte hat und weil sie die in Teilen, aber nur in kleinen Teilen auch im Stadtbild bewahren konnte, weil sie andererseits so hässlich ist teilweise, weil dann aber auch die Lage so schön ist, weil sie tolle Sehenswürdigkeiten hat, wie Anons Hög. Ja, deswegen ist es so ein bisschen so eine widersprüchliche Stadt, aber ich finde zumindest auf jeden Fall mal einen Besuch wert. In dieser Stadt, in der 1527 die Reformation in Schweden eingeläutet wurde. So viel zu Westeros und zur Reformation in Schweden. Das war der 16. Teil über die schwedische Geschichte. Und ich erinnere nochmal daran, wenn du das Buch Totenschiff und Schlangensaal von Thomas Lückewert haben möchtest, dann nimm an der Verlosung teil bis zum 24. Mai. Schreib eine Mail an elchkus@elchkus.de und sag einfach ganz kurz, was interessiert dich an dieser frühen Zeit der schwedischen Geschichte, an der Bronzezeit, an der Eisenzeit? Warum hast du da Interesse an diesem Buch? Einfach eine kurze Begründung und schon bist du im Lostopf. Damit wünsche ich dir nun eine wunderschöne Woche. Genieß den Muttertag oder dann, wenn du vielleicht in Schweden bist, am 25. Mai, da kannst du dann den Muttertag nochmal genießen. Ich hoffe, wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles super. Wir hören. Elchkuss, der Podcast für Schweden.